Sehr verehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zur heutigen Veranstaltung von Law After Lunch, der Forschungsstelle für transnationales Wirtschaftsrecht an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Das Thema des folgenden Vortrags, das Verhältnis zwischen Treaty und Contract Claims in der internationalen Investitionsschiedsgerichtsbarkeit, berührt zugleich klassische als auch hochaktuelle Fragen des internationalen Investitionsschutzrechts. Innerhalb dieser Rechtsmaterie verdeutlicht es in besonderer Weise das Spannungsverhältnis zwischen nationaler Regelungshoheit und zunehmender völkerrechtlicher Determinierung derselben auch und gerade durch individuelle Rechtspositionen. Umfangreiche Auslandsinvestitionen sind regelmäßig auf ein langfristiges Geschäftsverhältnis zwischen dem Gaststaat der Investitionen und dem ausländischen Investor angelegt. Sie erfordern eine Koordinierung der Interessen des Investors mit denen des Gaststaates. Insbesondere in den kapital- und technologieintensiven Bereichen der Rohstoffausbeute und der Infrastrukturmaßnahmen werden daher zwischen Staaten und Investoren sogenannte Investitionsverträge ausgehandelt, in denen die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im Hinblick auf die konkrete Investition festgelegt sind. Typische Formen von Investitionsverträgen sind Konzessionen zur Ölförderung und sogenannte Build-Operate-Transfer, abgekürzt BOT-Verträge im Infrastrukturbereich. Paradigmatisch für BOT-Unternehmungen steht zum Beispiel der Bau des Kanaltunnels zwischen England und Frankreich. Von hoher Bedeutung in sämtlichen Industriezweigen sind schließlich Joint-Venture-Verträge mit Staatsunternehmen. Joint-Ventures können in manchen Entwicklungsländern einerseits Voraussetzung für die Zulassung einer Investition sein, andererseits ermöglichen sie dem Investor aber auch den Zugang zu einem häufig monopolistisch vom Staatsunternehmen dominierten Markt. Der genaue Inhalt der Investitionsverträge ist regelmäßig auf das konkrete Investitionsvorhaben maßgeschneidert. Er ergänzt bzw. korrigiert die Regeln des nationalen Rechts und kann umfassende Zusicherungen des Staates hinsichtlich der vom Investor zu tragenden Steuerlast oder bestimmter Umwelt- und Arbeitsrechtsstandards enthalten. Hieraus wird ersichtlich, dass in all diesen Fällen der Investitionsvertrag unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten die Grundlage der Investitionsentscheidung bildet. Deshalb können nachträgliche Eingriffe in das vertragliche Gleichgewicht besonders schwerwiegende Folgen haben. Im schlimmsten Fall kann zum Beispiel eine Ölkonzession nach Erschließung des Ölfeldes vom Gaststaat einseitig für nichtig erklärt werden, sodass der Investor damit keine Möglichkeit mehr hat, die Investitionen zu amortisieren. Da im Falle von Auslandsinvestitionen zumindest mittelbar auch die Interessen des Heimatstaates des Investors betroffen sind, ist bereits frühzeitig die Frage nach dem Einfluss des Völkerrechts auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Investor und Gaststaat gestellt worden. In den Worten Prosper Weils handelte es sich hierbei lange Zeit um eine stürmische Ménage à trois zwischen dem Investor, dem Gaststaat und dem Völkerrecht. Diese historische Diskussion gilt es zunächst zu verstehen, um den heutigen Streitstand genau zu bestimmen. Aus diesem Grund soll kurz in einem ersten Teil auf die historische Rolle des Völkerrechts in den vertraglichen Beziehungen zwischen Investor und Gaststaat eingegangen werden und die Entwicklung zu den heutigen rechtlichen Fragestellungen aufgezeigt werden. Vor dem Hintergrund der einschlägigen schiedsgerichtlichen Rechtsprechung werden dann die entsprechenden aktuellen Probleme im Zusammenhang mit Investitionsverträgen dargestellt. Hierauf aufbauend lässt sich abschließend feststellen, dass das Verhältnis Treaty-Contract Claims in eine Grundsatzdiskussion über die Rolle der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit und damit des Völkerrechts in den rechtlichen Beziehungen zwischen Investor und Gaststaat mündet. Aus historischer Perspektive ging es im Kern um die Frage, ob und wenn ja, in welchem Ausmaß staatliche Souveränität durch einen Vertrag mit einem Individuum beschränkt werden kann. Zur Beantwortung dieser Frage sind zunächst zwei Urteile des Ständigen Internationalen Gerichtshofs maßgebend. Im serbischen Staatsanleihenfall hat der Ständige Internationale Gerichtshof festgestellt, dass jeder Vertrag, der nicht zwischen Staaten als Völkerrechtssubjekten geschlossen wurde, einer nationalen Rechtsordnung unterstellt ist. Im brasilianischen Staatsanleihenfall stellte der STIGH fest, dass im Zweifel nicht anzunehmen ist, dass sich ein souveräner Staat dem Recht eines anderen Staates unterwirft. Daher unterliegt ein Investitionsvertrag grundsätzlich dem Recht des Gaststaates. Die Ausgestaltung der eigenen Rechtsordnung aber ist Ausfluss der Souveränität des Gaststaates. Deshalb ist der Vertrag, den der Investor mit dem Staat schließt, einem Eingriff in das vertragliche Gleichgewicht schutzlos ausgeliefert. Dem Völkerrecht kommt hierbei ursprünglich nur Randbedeutung bei der Ausübung des diplomatischen Schutzes durch den Heimatstaat zu, nämlich insofern sich das Verhalten des Gaststaates als Enteignung oder als Verletzung völkerrechtlicher Mindeststandards darstellt. Ein Vertragsbruch als solcher ist aber kein fremdenrechtliches Delikt. Zudem bietet der diplomatische Schutz aufgrund des Erfordernisses der innerstaatlichen Rechtswegerschöpfung und der Diskretion des Heimatstaates bei der Einleitung eines Verfahrens keinen wirksamen Schutz der vertraglichen Beziehungen des Investors zum Gaststaat. Aufgrund dieser Probleme wurde in den 1970er Jahren versucht, Verträge zwischen Staaten und ausländischen Investoren zu internationalisieren, sie also auf die eine oder andere Weise der Regelungshoheit des Gaststaates zu entziehen. Hierzu wurde zunächst mit Stabilisierungsklauseln gearbeitet, die nachträgliche Änderungen der Rechtslage zu Ungunsten des Investors verhindern sollten. Solange aber die Stabilisierungsklausel selbst dem nationalen Recht unterstellt ist, unterliegt auch sie der Regelungshoheit des Gaststaates und hat nur so lange Wert, wie der Gaststaat vertragstreu ist. Daher wurden Stabilisierungsklauseln mit Internationalisierungsklauseln kombiniert, der Vertrag also mittels einer Rechtswahlklausel dem Völkerrecht unterstellt. Teilweise wurde auch vertreten, dass Verträge zwischen ausländischen Investoren und Staaten ihre Grundlegung ohnehin im Völkerrecht finden und damit diesem unterstellt sind. Diese vertragsimmanente Internationalisierung stieß auf viel Kritik. Einerseits wurde vorgebracht, das Völkerrecht enthalte nicht die erforderliche Regelungsdichte, um für die komplexen Vertragsbeziehungen zwischen Investoren und Staaten geeignet zu sein. Andere brachten vor, dass der Investor zum Völkerrechtssubjekt ernannt und eine staatengleiche Stellung gegenüber dem Gaststaat einnehmen würde. Zwar bestand Konsens darüber, dass eine Verletzung eines internationalisierten Investitionsvertrages nicht zu den völkergewohnheitsrechtlichen Rechtsfolgen der Verletzung einer Völkerrechtsnorm, wie zum Beispiel einer Repressalie, berechtigen kann. Wenn aus einer Vertragsverletzung allerdings keine völkerrechtlichen Rechtsfolgen erwachsen, lässt sich wieder am völkerrechtlichen Charakter des Vertrages zweifeln, mit der Folge, dass er nicht durch das Völkerrecht geschützt wäre. Anerkannt wurde aber, dass der Staat sich im Falle einer Internationalisierungsklausel nicht auf seine Souveränität zur Verteidigung berufen kann. Zu einer abschließenden rechtlichen Einordnung der sogenannten State Contracts ist es nicht gekommen. Das liegt auch daran, dass die Diskussion, ob dem Völkerrecht überhaupt eine Rolle in den vertraglichen Beziehungen zwischen Investoren und Gaststaaten zukommt, in hohem Maße politisch geprägt war. Sie steht paradigmatisch für den Nord-Süd-Konflikt, der im Kontext der Dekolonisierung und der Proklamierung permanenter Souveränität über natürliche Ressourcen und einer neuen Weltwirtschaftsordnung heraufzog. Heute hat die Bedeutung der vertragsimmanenten Internationalisierung von Investitionsverträgen nachgelassen. Dies liegt am Aufkommen von zwischenstaatlichen Investitionsförderungs- und Schutzverträgen, abgekürzt IFV oder BIT, die unter anderem der Absicherung von Investitionsverträgen, also den Verträgen direkt zwischen Investoren und Gaststaat, dienen. Diese Investitionsverträge sind heutzutage meistens ausdrücklich dem Recht des Gaststaates unterstellt. Infolge dieser aufgezeigten Entwicklung werden die rechtlichen Beziehungen zwischen Investor und Gaststaat heute in der Regel von zwei Rechtsinstrumenten bestimmt. Auf der einen Seite von völkerrechtlichen IFV, auf der anderen Seite von nach nationalem Recht geschlossenen Investitionsverträgen. Ein Sachverhalt in Form einer Vertragsverletzung durch den Gaststaat kann daher in zwei Rechtsordnungen Fragen aufwerfen. Einerseits die Beurteilung der Vertragsverletzung unter Anwendung des nationalen Rechts, wofür grundsätzlich die Gerichte des Gaststaates zuständig sind. Andererseits Fragen der Anwendung des IFV, wofür internationale Schiedsgerichte, in der Regel ICSID-Schiedsgerichte, zuständig sind. Geht es um eine Verletzung des Vertrages als solchem, macht der Investor einen Contract Claim geltend. Handelt es sich um eine Verletzung des IFV, macht er einen Treaty Claim geltend. Häufig stellt sich nun die Frage, inwiefern eine Vertragsverletzung, also eine Verletzung des konkreten Investitionsvertrages zwischen Gaststaat und Investor, gleichzeitig eine Verletzung des IFV darstellt und ob der Investor für Treaty- und Contract-Claims verschiedene Verfahren einleiten muss oder ob er den Streitfall umfassend vor einem ICSID-Schiedsgericht klären kann. Diese Fragen wurden in maßgebender Weise im Verfahren Vivendi gegen Argentinien virulent. In Vivendi gegen Argentinien handelte es sich um einen Konzessionsvertrag zwischen Argentinien und der französischen Gesellschaft Compagnie Générale des Eaux, CGE. Über den Vertrag kam es zwischen den Parteien zum Streit. und CGE leitete ein Schiedsverfahren auf der Basis des französisch-argentinischen IFV ein. CGE machte geltend, dass bestimmte Handlungen Argentiniens dazu bestimmt waren, die Durchführung des Konzessionsvertrages zu vereiteln. Hierdurch seien die IFV-Garantien der fairen und gerechten Behandlung und des Verbots der entschädigungslosen Enteignung verletzt. Argentinien brachte dagegen vor, dass für Verletzungen des Konzessionsvertrages ausschließlich die nationalen Gerichte zuständig seien. Das Tribunal folgte indes keiner der beiden Parteien. Entgegen dem Vorbringen von Argentinien bejahte es seine Zuständigkeit über die Treaty Claims, das heißt über alle Klagen, die Verletzungen der Schutzstandards des IFV betrafen. Und entgegen dem Vorbringen von CGE stellte es in der Begründetheitsprüfung aber fest, dass die Standards der fairen und gerechten Behandlung und der Enteignung nicht verletzt waren. Das begründete das Tribunal folgendermaßen. In dem Fall, sagte es, hingen Treaty und Contract Claims so eng zusammen, dass die Rechte und Pflichten der Parteien aus dem Konzessionsvertrag geprüft werden müssten, um eine Verletzung des IFV festzustellen. Für die Interpretation und Anwendung des Konzessionsvertrages seien aber die nationalen Gerichte zuständig. Daher müssten die Klagen, also alle Klagen, die die Verletzung des Investitionsvertrages betreffen, zunächst vor den nationalen Gerichten vorgebracht werden. In einem nachfolgenden Annullierungsverfahren wurde die Entscheidung des Tribunals teilweise aufgehoben. Das Aufhebungskomitee führte aus, dass Contract- und Treaty-Claims sich nicht gegenseitig ausschließen, sondern sich nur auf voneinander unabhängige Beurteilungsmaßstäbe beziehen. Für Contract Claims sei das auf den Vertrag anwendbare Recht, für Treaty Claims Völkerrecht maßgeblich. Im Folgenden bezog sich das Aufhebungskomitee auf Artikel 3 des Entwurfs der International Law Commission zur Staatenverantwortlichkeit. Das dort niedergelegte Prinzip der Unabhängigkeit einer Völkerrechtsverletzung von der Qualifizierung des staatlichen Handels nach nationalem Recht sei undoubtedly declaratory of general international law. Daher ist es für die Prüfung eines Treaty Claim, zu der das Tribunal berufen war, unbeachtlich, wie sich die Vertragsverletzung nach nationalem Recht darstellt, also ob der Vertrag nach nationalem Recht verletzt war oder nicht. Die strikte Trennung zwischen internationaler Verantwortlichkeit und Verantwortlichkeit nach nationalem Recht ist in der schiedsgerichtlichen Praxis als well established aufgenommen worden. Offen geblieben sind in Vivendi gegen Argentinien, das nach wie vor die Leitentscheidung darstellt zum Verhältnis zwischen Treaty und Contract Claims, zwei Fragen. Erstens blieb fraglich, ob jede noch so kleine Vertragsverletzung gleichzeitig ein Treaty Claim sein kann und damit in die Zuständigkeit eines Exit-Schiedsgerichts fällt. Zweitens blieb offen, ob ein Exit-Schiedsgericht auch direkt über den Contract Claim entscheiden kann, also die Verantwortlichkeit des Staates nach nationalem Recht feststellen kann. Im Kern geht es somit darum, ob der Investor sich mit jeder Vertragsverletzung seitens des Gaststaates an ein internationales Schiedsgericht wenden kann. Dies geht auf zwei Arten. Zunächst die Art der Umbrella Clause. Die Zuständigkeit eines Schiedsgerichts wird über die Reichweite der Schiedsvereinbarung bestimmt, also die Klausel in einem Schiedsvertrag, nach der Investoren des anderen Vertragsstaates die Zustimmung des Gaststaates nur noch anzunehmen brauchen, um Verfahren einzuleiten. Schiedsklauseln in IFV umfassen in jedem Fall Streitigkeiten in Bezug auf Verletzung der Rechte aus dem IFV. Wenn der IFV also eine materielle Schutzvorschrift enthält, die dem Gaststaat gebietet, jeden Vertrag mit Investoren minutiös einzuhalten, dann kann jede Vertragsverletzung auch vor dem IFV-Schiedsgericht geltend gemacht werden. Eine solche Vorschrift kann sich aus der sogenannten Umbrella Clause ergeben, die in ihrer Wirkung hoch umstritten ist. An dieser Stelle will ich keine umfassende Erörterung der Umbrella Clause geben, sondern zu diesem Zweck auf den ebenfalls im Rahmen von Law After Lunch gehaltenen Vortrag von Carsten Nowroth verweisen, der auch noch im Internet abrufbar ist. Ich möchte deshalb nur Grundzüge der Diskussion zur Umbrella Clause jetzt hier darstellen. Der Regelungsgehalt der Umbrella Clause scheint vor dem Hintergrund ihres schlichten Wortlautes leicht ermittelbar. Sie legt dem Gaststaat die völkerrechtliche Pflicht auf, alle Verpflichtungen, die er gegenüber Investoren des anderen Gaststaates eingegangen ist, einzuhalten. Die rechtspolitischen Erwägungen für Umbrella Clauses gehen zurück auf die Problematik der rechtlichen Einordnung der zu Anfang besprochenen State Contracts. Durch die Umbrella Clause soll die notwendige Brücke zwischen Investitionsvertrag und Völkerrecht geschlagen werden. Der Staat soll also gehindert werden, seine Regelungshoheit über die Ausgestaltung und Änderung von Vereinbarungen, die seiner Rechtsordnung unterstehen, zum Schaden des Investors einzusetzen. Dies ist natürlich eine sehr weitreichende Wirkung, die den Gaststaat in der Ausübung seiner Regelungshoheit erheblich beschränken kann. Deshalb stieß sie auch zunächst auf Ablehnung. Das Tribunal in SGS gegen Pakistan urteilte, dass der Umbrella Clause trotz ihres klaren Wortlautes nicht die Wirkung zukommen kann, dass der Gaststaat Verträge mit Investoren einzuhalten hat. Diese Entscheidung erntete gerechtfertigte Kritik und wurde weitläufig abgelehnt. In der heutigen schiedsgerichtlichen Praxis wird der Umbrella Clause im Grundsatz Wirkung zugesprochen, allerdings dreht sich die Diskussion nunmehr um die Reichweite der Wirkung der Umbrella Clause. Die Frage ist, ob die Umbrella Clause jede Vertragsverletzung sanktioniert oder nur solche Vertragsverletzungen, die in Ausübung hoheitlicher Prärogativen durch den Gaststaat vorgenommen wurden. Zugunsten der Einschränkung des Anwendungsbereichs der Umbrella Clause wird zumeist ausgeführt, dass die Rechte aus der Umbrella Clause zu Zeiten ihrer Entwicklung nur im Wege des diplomatischen Schutzes durch den Heimatstaat des Investors geltend gemacht werden konnten. Rein kommerzielle Fragen oder geringfügige Vertragsverletzungen hätten die Staaten nicht aufgegriffen. Da der Filter des diplomatischen Schutzes nach der Entwicklung des Investor-Staat-Streitbeilegungsmechanismus nicht mehr vorhanden sei, müsse der Schutzbereich der Umbrella Clause nun auf diejenigen staatlichen Akte beschränkt werden, gegen die vormals auch die Heimatstaaten vorgegangen wären. Hiergegen lässt sich nun Folgendes einwenden. Es erscheint zunächst fraglich, ob die normative Reichweite der Umbrella Clause angesichts ihres klaren Wortlauts von der rein praktischen Überlegung abhängig gemacht werden kann, welche Klagen seinerzeit von Heimatstaaten von Investoren vorgebracht worden wären. Darüber hinaus sollten Investorenrechte unter einem IFV nicht von prozessualen Veränderungen in der Rechtsdurchsetzung abhängig gemacht werden. Schließlich würde eine Beschränkung des Anwendungsbereichs der Umbrella Clause auf hoheitliche Akte dazu führen, dass der Staat politisch motivierte Vertragsverletzungen als kommerzielle Vertragsverletzungen tarnen und damit seine Verpflichtungen aus dem IFV umgehen kann. Auch wenn damit gute Gründe für eine umfassende Bindungswirkung der Umbrella Clause sprechen, lässt sich noch kein abschließender Trend in der Rechtsprechung erkennen. Zumindest einigen Tribunalen zufolge aber kann ein Investor jede Verletzung seines Investitionsvertrages als Treaty Claim, also als Verletzung des IFV, vor einem ICSID-Schiedsgericht geltend machen. Nun kann es aber auch sein, dass ein IFV keine Umbrella Clause enthält. Um eine Vertragsverletzung als Treaty Claim geltend zu machen, müsste der Investor nun die engen Tatbestandsvoraussetzungen des Verbots der entschädigungslosen Enteignung oder anderer Schutzvorschriften beweisen, was im Falle von Vertragsverletzungen zumindest die Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs sowie hoheitliches Handeln des Gaststaates voraussetzt. Es ist dann also gerade nicht möglich, wirklich jede Vertragsverletzung vor ein ICSID-Schiedsgericht zu bringen. Denkbar ist aber, dass die Streitbeilegungsklausel im IFV dem Investor die Möglichkeit eröffnet, eine Vertragsverletzung direkt als Contract Claim vor ein ICSID-Schiedsgericht zu bringen. In diesem Fall würde das Tribunal über die Verantwortlichkeit eines Staates für eine Vertragsverletzung am Maßstab des auf den Vertrag anwendbaren nationalen Rechts entscheiden. Dies geht natürlich nur, wenn die Streitbeilegungsklausel entsprechend weit formuliert ist. Formulierungen wie in Artikel 26 Absatz 1 Energiechartavertrag, die sich nur auf Streitigkeiten in Bezug auf Verletzungen des Abkommens selbst beziehen, lassen Contract Claims vor Schiedsgerichten schon vom Wortlaut her nicht zu. Die meisten IFV schließen Contract Claims aber weder ausdrücklich ein noch aus, sondern beziehen sich nur auf Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf Investitionen. Diese rein faktische Definition des Anwendungsbereichs der Streitbeilegungsklausel umfasst damit auch Streitigkeiten aus einem Investitionsvertrag, denn auch das sind Meinungsverschiedenheiten in Bezug auf eine Investition. Die Rechtsprechung in Bezug auf solche Streitbeilegungsklauseln ist aber sehr uneinheitlich. Ein nicht unbeachtlicher Teil der Rechtsprechung, maßgeblich bestimmt durch den Schiedsspruch in Lesi Dipenta gegen Algerien, geht davon aus, dass der IFV nur vor Handlungen des Staates schützen soll, die unter die materiellen Schutzstandards des IFV fallen. Daher sei auch die Streitbeilegungsklausel so auszulegen, dass sie nur Streitigkeiten in Bezug auf Verletzungen des IFV umfasse. Insbesondere deutet die Abwesenheit einer Umbrella Clause in dem einschlägigen IFV darauf hin, dass Contract Claims nicht in die Zuständigkeit eines IFV-Tribunals fallen sollen. Der überwiegende Teil der Rechtsprechung, angeführt von dem Schiedsspruch des Tribunals in SGS gegen die Philippinen, hält die Einbeziehung von Contract Claims in eine weite Streitbeilegungsklausel indes für möglich. Argumentiert wird überwiegend mit einer Gegenüberstellung der Investor-Staat-Klausel mit einer Staat-Staat-Klausel. Die Staat-Staat-Klausel bezieht sich im Regelfall nur auf Verletzungen des IFV. Da die Investor-Staat-Klausel nicht darauf beschränkt ist, muss sie dementsprechend auch Contract Claims umfassen. Überdies ist zu bemerken, dass aus dem Fehlen einer Umbrella-Clause kein Schluss zur Beschränkung einer weiten Streitbeilegungsklausel gezogen werden kann. Die Umbrella-Clause ist als Norm des IFV eine völkerrechtliche Verpflichtung des Staates, deren Verletzung zur internationalen Verantwortlichkeit führt. Insofern bedeutet das Fehlen einer Umbrella-Clause nur, dass die Vertragsstaaten des IFV die internationale Verantwortlichkeit für einfache Vertragsverletzungen ausschließen wollten. Damit ist aber keine Aussage über das zuständige Gericht für die vertragliche Haftung des Staates als Ergebnis eines Contract Claim getroffen. Bedenken gegen eine Einbeziehung von Contract Claims können sich schließlich nur noch daraus ergeben, wenn die Rechtswahlklausel des IFV nicht die Anwendung nationalen Rechts des Gaststaates vorsieht. Dann müsste das Tribunal gleichsam in einem Vakuum entscheiden, denn es hat dann keinen Maßstab mehr, den es auf die Vertragsverletzung anwenden kann. Wenn die Rechtswahlklausel aber die Anwendung des nationalen Rechts vorsieht, kann sie als deutliches Indiz für den Willen der Vertragsstaaten gelten, auch Contract Claims in die Streitbeilegungsklausel einzubeziehen. Überdies ist es Sinn und Zweck von IFV, Investitionen zu fördern. Diesem Zweck entspricht es, dem Investor für vertragliche Streitigkeiten eine echte Alternative zu innerstaatlichen Gerichtsverfahren zu eröffnen und damit international vollstreckbare Rechtstitel zu schaffen. Wird die Einbeziehung von Contract Claims in die Streitbeilegungsklausel damit zugelassen, kann das IFV-Tribunal, also das Exit-Schiedsgericht, anstelle des normalerweise zuständigen Gerichts des Gaststaates entscheiden. Zusammenfassend lassen sich insbesondere aufgrund der unterschiedlichen Positionen zur Auslegung einer weiten Streitbeilegungsklausel folgende Beobachtungen zum Verhältnis zwischen Treaty und Contract Claims machen. Eine restriktive Position sieht IFV als geschlossene Systeme mit aufeinander bezogenen und aufeinander beschränkten materiellen und prozeduralen Rechten an. Die Zuständigkeit von IFV-Tribunalen ist hiernach auf Treaty-Claims begrenzt. Vertragliche Fragen sollen weitgehend aus der Zuständigkeit von Exit-Schiedsgerichten ausgeschlossen werden. Die Gegenauffassung geht von einer Offenheit des Systems der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit aus, in die auch Elemente der Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit einfließen können. Der Geltendmachung von Vertragsverletzungen vor Exit-Schiedsgerichten steht danach nichts entgegen, sofern der Wortlaut des jeweiligen IFV entsprechend weit ist. Es handelt sich bei der Diskussion dieser beiden Auffassungen um eine Grundsatzdiskussion um die Rolle der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit und damit des Völkerrechts im Rahmen des Rechtsverhältnisses zwischen Gaststaat und Investor. Die Unterscheidung zwischen Treaty und Contract Claims führt zu der grundsätzlichen Frage, ob man die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit als ein in erster Linie völkerrechtlich orientiertes System betrachtet, das auf die Feststellung der Staatenverantwortlichkeit ausgelegt ist, oder als Form der Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, in der sich Anspruchsgrundlagen der völkerrechtlichen und nationalen Rechtsordnungen vermengen können. Der israelische Professor Yuval Shani nannte dies bereits einen ideological divide between international judges and arbitrators over how best to address problems created by the multiplicity of legal sources and procedures implicated in contemporary investment disputes. Vor dem Hintergrund der geschichtlichen Entwicklung der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit ist dieser ideologische Graben überraschend. Die Abneigung privater Investoren gegenüber nationalen Gerichten und die offensichtlichen Unzulänglichkeiten des diplomatischen Schutzes führten im 20. Jahrhundert zur zunehmenden Etablierung der internationalen gemischten Schiedsgerichtsbarkeit als Mittel der Streitbeilegung. Die Verfahren bezogen sich zunächst stets auf die Interpretation und Anwendung eines konkreten Investitionsvertrages. Als Streitbeilegungsinstanz wurden zunächst die Instrumente der Handelsschiedsgerichtsbarkeit herangezogen. Auch die Exit-Konvention wurde vorrangig abgeschlossen, um Investoren ein internationales Forum für die Streitigkeiten aus Investitionsverträgen zu eröffnen, ganz gleich nach welchem Recht die Verträge geschlossen waren. Investitionsschiedsgerichtete Tribunale waren daher immer mit vertraglichen Fragen befasst. IFV beabsichtigen nun, Investoren ein neutrales Forum der Streitbeilegung zu eröffnen und eine Option auf Rechtsschutz außerhalb der nationalen Gerichte zu gewährleisten. Dieser Zwecksetzung entspräche es nicht, die Funktion der Streitbeilegung unter einem IFV auf nur einen Ausschnitt des rechtlichen Verhältnisses zwischen Staat und Investor zu beschränken und den Investor für einen Teil seines Verfahrens an die nationalen Gerichte zu verweisen. Man kann sich bei dieser Grundsatzdiskussion um die Einbeziehung von Contract Claims in die Zuständigkeit von ICSID-Tribunalen an die historische Diskussion um die Rolle des Völkerrechts bei der Stabilisierung von State Contracts erinnert fühlen. In beiden Fällen geht es darum, inwieweit die Verletzung eines im Grundsatz der nationalen Rechtsordnung des Gaststaates unterstellten Vertrages völkerrechtliche Relevanz hat und völkerrechtlich justiziabel ist. In Bezug auf State Contracts ging es darum, ob dem Völkerrecht überhaupt eine Rolle in Vertragsverhältnissen zwischen Investor und Gaststaat zukommen kann. Demgegenüber stellt sich die Einbeziehung von Contract Claims als eine Frage nach dem Vorverständnis der Rolle des Völkerrechts im nationalen Rechtsraum dar. Wird nämlich die Einbeziehung von Contract Claims in ICSID-Verfahren zugelassen, setzen sich die unmittelbar in der nationalen Rechtsordnung vollstreckbaren Schiedssprüche gegenüber jedem Urteil eines nationalen Gerichts über den Vertrag durch. Laut Artikel 42 der ICSID-Konvention wenden ICSID-Schiedsgerichte aber zumindest auch Völkerrecht an. Damit kann es auch in einem einfachen Vertragsstreit dazu kommen, dass die auf völkerrechtlicher Ebene erzeugte Norm unmittelbar in der nationalen Rechtsordnung gilt und Vorrang gegenüber dem nationalen Recht beansprucht. Konstruktiv zeigt sich daher bei der Bejahung der Einbeziehung vertraglicher Ansprüche in ICSID-Verfahren ein monistisches Vorverständnis vom Völkerrecht. Die Ablehnung der Einbeziehung von Contract Claims ist dementsprechend am Dualismus orientiert. Ohne diesbezüglich auf Einzelheiten eingehen zu können, ist aber zu bemerken, dass die ICSID-Konvention nicht zu einem radikalen Monismus mit Völkerrechtsprimat führt. Innerstaatliche Rechtsakte und die grundsätzliche Regelungshoheit des Staates bleiben bestehen. Der Staat ist nicht dazu verpflichtet, Rechtsakte zurückzunehmen, sondern macht sich im Höchstfall schadensersatzpflichtig. Abschließend ist zu bemerken, dass aus wirtschaftlicher Sicht für die vollumfängliche Klärung eines Streitfalls vor einem einzigen Forum und damit für die Einbeziehung von Contract Claims plädiert werden kann. Bei einer getrennten Behandlung von Treaty und Contract Claims kann sich der Investor genötigt sehen, einen Teil seiner Klage vor nationale Gerichte zu bringen. Dies führt zu der Gefahr von parallelen Verfahren mit der Möglichkeit widersprüchlicher Entscheidungen. Hinzu tritt die Gefahr der Beeinflussung eines lokalen Verfahrens durch den Gaststaat. Insgesamt steigt die Rechtsunsicherheit, was zu zusätzlichen Transaktionskosten und damit zu Wohlfahrtsverlusten führt. Dennoch ist davon auszugehen, dass die Differenzen in der Spruchpraxis der IFV-Tribunale vorerst bestehen bleiben. Ob die Unterscheidung zwischen Treaty und Contract Claims langfristig zu einer Trennung der Verfahren führt oder ob sich Tribunale zunehmend eine Streitbeilegungskompetenz über vertragliche Ansprüche zuerkennen, wird in hohem Maße vom Vorverständnis einzelner Schiedsrichter über die Funktion der Investitionsschiedsgerichtsbarkeit abhängen und damit von der Rolle des Völkerrechts in den vertraglichen Beziehungen zwischen Investor und Gaststaat. Vielen Dank. Thank you.